Ein neuer Auftrag für Petrus. Guten Morgen, liebe Geschwister, morgen, liebe Gemeinde. Ich bin immer gerne hier. Also der eine Bruder, von dem wir gerade in der Ukraine gehört haben, der hat ja auch schon angekündigt, dass er hier sehr gerne ist und am häufigsten auch hier unterwegs war. Ich bin ja nicht ganz so häufig, aber ich komme mal sehr gerne hier hin. Deswegen freue ich mich sehr darüber. Gerade während des Abendmahls hat der Raimund das Lied leise gespielt. Das Größte meines Lebens ist dir dienen, Herr, dir dienen. Und das hat sich der Petrus, über den wir heute hören werden, auch so vorgestellt. Eigentlich sollte ich doch dem Herrn dienen. Und eigentlich sollte ich das alles richtig machen. Wir werden hinterher sehen, wie das sich entwickelt hat und wie der Herr am Ende doch noch mit ihm zurechtkommt und ihm einen vielleicht ganz anderen Dienst zuweisen wird. Das nächste Bild einmal. Ich lese auch vor und ich bitte den Rudi vielleicht während des Lesens einfach weiterzuschalten. Aus Johannes 21, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmlein. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht nun zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, welchen Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, aber was soll dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Bis dahin aus der Heiligen Schrift. Rudi, wenn wir noch einmal weitergehen, sehen wir so eine... Ach ja, genau, wir sehen hier, heute geht es um Herde und Schafe und Hirten und Lämmer und Weide und Hüten. Aber wenn wir ein Bild weitergehen, haben wir, und vielleicht noch mal klicken... habe ich versucht, mal so eine Übersicht zu machen, dass wir heute nicht den roten Faden verlieren. Nach der Einleitung in Kapitel 1 werden wir in Kapitel 2 uns mit dem Thema Hirte und Schafe und Nahrung beschäftigen. Und vor allen Dingen werden wir der Frage nachgehen, was ein guter Hirte macht. Und wir sehen auch gleich, dass dieses Kapitel viel mit uns zu tun haben wird, vor allen Dingen mit der Frage, dass Schafe sehr verschieden sind. Wir werden mit den Begriffen Weiden und Hüten uns beschäftigen und über Ernährung sprechen. Wer ernährt den Ernährer? Und auch dadurch, dass der himmlische Vater uns manchmal ernähren wird. Und wir werden über Eigentumsverhältnisse reden. Aber dann im nächsten Abschnitt werden wir darüber nachdenken, werden wir mehr die Person Petrus vielleicht in den Vordergrund stellen und der Frage nachgehen, ob er ein geeigneter Hirte eigentlich ist und welche Bedeutung seine persönlichen erblichen Anlagen spielen und ob er genug Liebe haben wird für Jesus und so viel Liebe, dass sie bis zum Tod reichen wird. Und wir werden auch darüber nachdenken, das haben wir ja gerade gelesen, wie er mit anderen Hirten umgehen will und welche Gefühle das vielleicht in ihm verursacht. Letztendlich erinnert ja diese Situation, die wir gerade gelesen haben, so ein bisschen an die Situation damals, als Petrus oder Simon Petrus zum ersten Mal berufen worden ist. Damals, da hatte er noch ein gutes Verhältnis zu seinem Freund. Er hatte ihn sie hatten sich kennengelernt und Petrus hatte ja einen ganz anderen Job. Man sprach auch eher über Fische und über Netze, nicht so sehr über Herden und über Hirten. Und Petrus war sofort überzeugt von Jesus, seinem neuen Freund und seinem neuen Vorbild. Und er hat seine Netze und seine Fische dagelassen. Und als Jesus ihm sagte, folge mir nach, ist er diesem Ruf gefolgt. Und er hat sich, so ähnlich wie Raimund gerade gespielt hat, das Größte meines Lebens ist, hat er sich das auch vorgestellt, dem Herrn einfach zu dienen. Aber es kam gar nicht so weit, weil das Leben manchmal ganz anders ist. Es kam nämlich der Hahnenschrei. Und immer wenn man Hähne hört, vor allen Dingen Petrus, immer wenn er Hähne gehört haben wird, wird er sich gesagt haben, oh Schreck, ich wollte es eigentlich ganz gut machen und dann habe ich dreimal den Herrn verraten und dreimal hatte der Hahn gekräht und jedes Mal hatte Petrus versagt. Und wahrscheinlich hat er immer, wenn er irgendwo auf dem Dorf dann Hähne krähen hörte, an sein Versagen gedacht. Aber es ist anders. Es ist so, dass Jesus sich dem Petrus noch einmal vornimmt, weil er doch Großes mit ihm vorhaben wird oder Großes mit ihm vorhat. Und er wird ihm einen Dienst geben, in dem Petrus nützlich und auch beschäftigt sein würde, noch eine ganze Zeit, so lange bis zum Ende seines Lebens. Madeleine hat gerade aus einem seiner Briefe ja einige Stellen oder eine Stelle vorgelesen. So viel zu der Einleitung erstmal. Rudi, wenn wir einmal weitergehen, vielleicht nochmal für euch zur Erinnerung, hier nochmal die Zusammenfassung dazu, dass die beiden eben ein Männergespräch miteinander führen. Und dieses Männergespräch wird einiges verändern. Und die Frage ist, was war da eigentlich los? Und wir gehen erstmal klassisch nach der Definition, was ist überhaupt ein Hirte? Und da bedienen wir uns auch der Heiligen Schrift. Im Alten Testament, in dem Propheten Sacharja, wird von dem unnützen oder von dem nicht gut funktionierenden Hirten gesprochen. Denn einen solchen Hirten werde ich bei mein Volk einsetzen. Er sucht nicht nach den verehrten Schafen und schert sich nicht darum, wie sie zugrunde gehen, wenn sie zugrunde gehen. Und die Verletzten pflegt er nicht und er kümmert sich erst recht nicht um die Gesunden. Und wenn wir einmal weiterklicken, sehen wir nochmal die Zusammenfassung. Ein guter Hirte ist eben dadurch gekennzeichnet, dass er sich um die Verlorenen sorgt, dass er die Verehrten sucht, die Verwundeten heilt und die Gesunden versorgt. Das kann man sich eigentlich merken. Das ist die Aufgabe eines guten Pastors oder eines guten Hirten. Pastor ist ja eigentlich eine griechische Übersetzung eines guten Hirten oder eines Hirten. Damit sollten wir irgendwie vorangehen. Wenn wir einmal weitergehen, sehen wir, dass, vielleicht kann man das sehen, wir sind schon im ersten Punkt, was macht ein guter Hirte, aber im zweiten Punkt, dass Schafe eben verschieden sind. Und Schafe, manchmal, wenn ich mit dem Fahrrad bei uns da am Rhein unterwegs bin, da begegnen einem ja auch Schafherden und man lacht manchmal darüber, wie die so putzmunter natürlich darauf bedacht sind, zu fressen, sich zu versorgen, sich fortzupflanzen, dann laufen auch jede Menge kleine Lämmer rum. Genau wie der kleine David, der jetzt heute geboren ist. Nochmal herzlichen Glückwunsch, richtig. Und man denkt, wieso in aller Welt hat eigentlich im Alten und auch im Neuen Testament der Herr jemals uns als kognitiv arbeitende, gut ausgerüstete Menschen, die nicht nur blind ihren Instinkten folgen mit Schafen, gleichgesetzt? Warum gerade dieses Vorbild? Und wir sehen daran, dass wir manchmal auch nicht viel besser sind, als einem Herdentrieb zu folgen, möglichst unsere persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen und ansonsten froh sind, wenn ein anerkannter Führer mit einer starken Stimme auf uns achtet und wir ihm nachfolgen können, auch wenn wir das vielleicht nicht gerne hören wollen. Aber wer sich von euch, wir haben das gehört, das Größte unseres Lebens, dir dienen, wenn wir wirklich dienen wollen, egal, ob beim Männerfrühstück oder im Bibelgesprächskreis, das ist bei uns, oder im Hauskreis oder wenn du vielleicht hier auch predigst, dass du versuchst, die Vielzahl der Gemeindemitglieder, die Vielzahl der Schafe zu berücksichtigen, weil es alle möglichen Typen davon gibt. Da gibt es enthusiastische Gemeindeglieder und solche, die ein bisschen gemächlich sind. Manche sind orthodox und wollen gar nichts verändern. Und manche sind motiviert und immer so ein bisschen vorneweg, avantgardistisch, wollen möglichst viel umkrempeln, haben vielleicht eine ganz andere Meinung. Es gibt auch Alte und Ruhige, die sich nicht mehr groß zu Wort melden. Und die Herausforderung für dich als guten Hirten, auch als Hirte deiner Gemeinde, ist, die alle zusammenzuhalten und möglichst nach ihrer Art, nach ihrer persönlichen Befindlichkeit eben zu nähren, aber auch zu weiden, anzuleiten. Wenn wir über Weiden und Hüten sprechen, dann ist es ganz gut, mal zu gucken, was die Bibel eben dazu sagt. Im Wesentlichen geht es ja darum, wenn ein Christ neu ist, jung ist, genau wie kleine Kinder, die gerade auf die Welt gekommen sind, dass man sie mit guter Nahrung versorgt. Und Paulus hatte mal einen Vers oder einige Verse aus dem Buch Titus genommen. Titus war ja ein guter Freund von Paulus und er hat ihn eingesetzt, zum Beispiel in Korinth, um dort für Ordnung zu sorgen in der Gemeinde. Und am Ende ist Titus einer, der ihm nachgefolgt. Genau wie sein Freund Timotheus hat er beide eben gut unterrichtet und motiviert. Und an Titus schreibt er: Du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Also die gesunde, biblische, würden wir heute sagen, Lehre weiterzugeben. Und wenn die ersten Lämmer gute Erfahrungen gemacht haben und größer geworden und gewachsen sind und sie gut genährt worden sind, geht es auch darum, sie zu leiten. Und er spricht dort über Leiter in der Gemeinde Gottes und sagt, er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist, denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und auch die, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Das sind natürlich harte Worte, so schreibt er in Kapitel 1. Und das sind eigentlich die beiden Eigenschaften. Und am Ende, wenn das geschehen ist, darf auch ein guter Hirte nie versorgen, immer wieder die Herde auch zu nähren, also auch zu weiden. Es geht also um Führen und Leiten in der Gemeinde Gottes. Und zwischen Führen und Leiten kann man sagen, das ist doch eigentlich dasselbe, Führen und Leiten. Aber Führen und Leiten wird immer so ein bisschen unterschieden auch. Also in der Managementlehre, wenn du zum Beispiel ein Führungsseminar besuchst für deine Firma, dann wird auch zwischen diesen beiden Begriffen immer gerne unterschieden zwischen Führen und Leiten. Leiten hat eigentlich, und so haben die meisten Dozenten oder Trainer das in ihren Leitfäden oder Büchern so dargelegt, Leiten hat mehr so eine formale administrative Funktion. Wo man sagt, naja, ich bin jetzt Leiter, Teamleiter in einem Konzern, da habe ich nach bestimmten Kennzahlen zu führen und soll möglichst diese Ziele für meinen Unternehmensbereich verfolgen. Und das mache ich vielleicht und setze dann auch so Führungsinstrumente ein, Personalentwicklung und Gespräche und alles. Aber das Führen hat mehr was mit der Person des Leitenden zu tun. Der Führende, er führt durch seine Persönlichkeit. Der charismatische Führer wird ja immer gern gesagt, der ein Vorbild ist, der vorangeht und der auch, wie wir heute sagen, der lebt, was er selber seinen Mitarbeitern erzählt. Und so kann man sich schnell vorstellen, nicht jeder, der ein guter Leiter ist, der vielleicht sich an gute Funktionen, die von einem Konzern aufgestellt worden sind, hält, muss nicht gleichzeitig ein guter Führer sein. Und ein guter Führer oder ein guter Führender muss nicht ein toller Leiter sein, weil er vielleicht übers Ziel hinausschießt. Und in der Gemeinde Gottes geht es um Führen und um Leiten. Nicht nur in der Gemeinde Gottes, letztendlich ist das ja auch im Berufsleben nicht anders. Wenn wir den nächsten Punkt angehen, ist ja die Frage, was hat das wieder mit uns zu tun? Bist du ein guter Ernährer der Gemeinde? Und ich spreche jetzt die an, die irgendwelche Dienste in der Gemeinde tun, wo es auch um Lehre geht. Die in der Gemeinde predigen, die vielleicht einen Hauskreis leiten, die im Kindergottesdienst aktiv sind und junge Leute eben Kinder auch mit unterweisen. Und es geht auch und viele andere Funktionen, wo du vielleicht deine biblische Erfahrung, die du aus dem Wort Gottes hast, einsetzt, um andere eben zu unterweisen. Das ist letztendlich ein wesentlicher Bestandteil des Reiches Gottes. Oder auch solche, die vielleicht sagen, naja, ich könnte eigentlich auch da und da vielleicht mal einen Dienst übernehmen. Vielleicht bist du in dem Alter, wo du sagst, naja, ich bin Mitte 20 und älter, ich bin im Beruf ganz gut angekommen, aber eigentlich habe ich mich auch in dieses biblische Thema gut eingearbeitet. Ich bin vielleicht in der Lage, dem Pastor oder einem anderen, der diese Aufgabe erfüllt, zu unterstützen, um mich langsam darauf vorzubereiten. Ja, du bist genauso angesprochen. Und es geht darum, ob du in der Lage bist und bereit bist, in der Vielzahl der Gemeindemitglieder deinen Dienst gut auszufüllen und vor allen Dingen die Gemeinde mit dem zu unterrichten, zu unterweisen, was sie gerade brauchen, das auch zu erkennen. Vielleicht hast du als Prediger auch deine Lieblingsthemen, auf denen du immer wieder gerne herumreitest, sage ich mal, wo du sagst, naja, da kenne ich mich am besten mit aus. Aber es geht nicht nur darum, in den Themen zu sprechen, in denen du bewandert bist, sondern wirklich zu gucken, was die Leute, mit denen du zu tun hast, deine Freunde, deine Gemeindemitglieder, deine Schafe, was sie eben täglich brauchen. Und manche der Leute brauchen vielleicht eine Zeit lang eine besondere Kost. Wenn du krank bist, bist du auch manchmal auf Schonkost gesetzt. Wenn du was mit Magen und Darm hast vielleicht, ne? Dann isst du mal eine Zeit lang nur vorsichtige Haferflocken und lässt Steak und Chips vielleicht mal beiseite liegen. Vielleicht nochmal, Rudi, das nächste Bild dazu. Vielleicht, ich weiß nicht, können wir noch einen vorgehen? Einen nochmal zurück, meine ich? Ja, das wollte ich sagen. Hier nochmal, vielleicht nochmal eine Zusammenfassung dazu. Weil das so ein bisschen das Kernstück unserer Predigt heute ist. Vielleicht guck dir hier nochmal über die einzelnen Überschriften und vielleicht findest du dich darunter wieder. Wichtig ist dabei übrigens auch, fällt mir noch ein, oder ich habe das hier nochmal in meinem Konzept hier gerade nachgeschlagen. Auch wenn du selber im Predigtdienst bist, du brauchst auch selber manchmal Nahrung. Und die Frage ist, wo du dich ernährst. Und bist du selber, das ist auch nicht so ganz unwichtig, bist du selber auch bereit, dich selber fortzubilden und dich selber anhand der Bibel im Wachstum immer wieder anzuregen und dich selber aufzubauen oder dich gut zu informieren oder dich mit Gottes Geist, dich selber füllen zu lassen, um das, was du erfahren hast, anderen weiterzugeben. Das nächste Chart bitte. Manchmal ernährt uns Gott selber. Es ist, ich weiß nicht, war das hier vorne auf dem... Jesus, genau, Jesus zum Vorbild zu haben. Ne? Manchmal ist ernährt uns Gott selber. Wir haben das auch in Verbindung mit dem Erntedankfest heute gerade nochmal festgehalten oder gerade nochmal gesehen. Es gibt so Situationen, wo vielleicht nicht genügend Ernährer in der Gemeinde da sind. Letztendlich sorgt der himmlische Vater für uns, genau wie er für die Vögel des Himmels sorgt. Im nächsten Chart, Rudi, können wir das nochmal sehen vielleicht. Nochmal wieder zurück. Ich habe das jetzt gar nicht drin, aber ich lese das nochmal vor. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Es gibt solche Zeiten und wir können dankbar dafür sein, dass er der große Ernährer ist. Ja, und manchmal neigen wir dazu, beim Thema Eigentumsverhältnis, ich wollte darüber auch nochmal sprechen, dass wir, wenn wir gute Hirten sind oder wenn wir auch uns an unsere Schafe, an unsere Gemeindemitglieder gewöhnt haben und schon lange vielleicht einen Hauskreis oder einen Bibelgesprächskreis leiten, dass wir dann Besitzansprüche oder Eigentumsansprüche stellen. Und wir reden dann irgendwie von meiner Gemeinde und in meinem Kreis habe ich. Das machen auch Lehrer ganz gerne. Ja, ich fahre jetzt mit meiner Klasse nochmal auf Klassenfahrt. Oder ich schreibe jetzt noch mit meiner Klasse eine Arbeit. Aber der Lehrer selber schreibt ja gar nicht. Er lässt immer nur schreiben. Müsste man richtigerweise sagen. Das ist so ein Pädagogendeutsch auch, ja. Aber auch da. Wir meinen das ja auch gut und richtig und sind manchmal geneigt, von meiner Gemeinde und meiner Gruppe zu sprechen. Aber der Herr sagt hier auch, nein, das ist meine Herde. Der Herr selber, also wir sind gemeinschaftlich Glieder voneinander und stehen auf einer Ebene, aber der Herr selber, er ist der Chef, er ist der Kopf dieser Gemeinde. Von ihm haben wir unsere Erkenntnis und er ist, auch das haben wir hier gelesen, hier vorne, er ist auch unser Vorbild. Und deswegen sind Besitzansprüche, auch wenn sie gut gemeint sind, manchmal auch fehl am Platz. Deswegen auch der Vers, die Madeleine hatte das ja auch gelesen dazu, dass wir der Gemeinde dienen und gute Hirten sind, aber dass wir keine Besitzansprüche erstellen und nicht über die Gemeinde herrschen. Und wir kommen gleich noch dazu, was das im Einzelnen bedeutet. Und wir kommen jetzt zu dem anderen Teil, zu dem Teil Petrus selber. Also wir haben jetzt viel über Herde und Hirten gesprochen, aber wir beziehen das jetzt direkt auch nochmal auf Petrus selber und müssen natürlich der Frage nachgehen. Wir erheben uns also ein bisschen und sagen, ist denn Petrus überhaupt die geeignete Person? Und wir kommen erstmal zu den erblichen Anlagen. Und dann sehen wir in Vers 15, ganz am Anfang, dass der Herr sagt, Simon, Sohn des Jona. Und man könnte sich fragen, wieso redet er denn so formal den Petrus, seinen engeren Freund, auf einmal wieder mit Simon, mit seinem formalen ursprünglichen Namen an? Er könnte ja auch sagen Petrus, nein, er sagt Simon. Man hat den Eindruck, vielleicht aus zweierlei Gründen. Einerseits hat Petrus den Titel Kephas Petrus, also Stein, deswegen erhalten, weil der Herr Jesus ihn auserwählt hatte als besonderes Zeugnis oder als besonderes Werkzeug. Hat er ihn auserwählt. Also eigentlich hat er dem Petrus ein bestimmtes Amt damit verliehen. Aber dieses Amt ist nicht mehr da. Letztendlich wurde dem Petrus eine Zeit lang dieses Amt entzogen, weil er auch versagt hatte. Und seinen Freund, seinen Herrn dreimal verleugnet hatte. Und deswegen gibt es kein Amt mehr, hinter das sich der Simon verstecken könnte. Er ist wirklich nackt und alleine auf seinen ursprünglichen Namen gestellt. Aber auf der anderen Seite will Jesus vielleicht auch sagen, guck mal, ich spreche dich an als ganz normalen Menschen, als ursprünglichen Menschen, als Sohn deines Vaters, der mit seinen erblichen mit seinen Genen, mit seiner Veranlagung zur Welt gekommen ist, auf die Welt gekommen ist. Und letztendlich ist das auch bei uns der Fall. Der Herr gebraucht uns nicht mit einem bestimmten Amt oder mit einer bestimmten Vorkenntnis, mit etwas, das wir vielleicht erarbeitet haben, sondern er gebraucht uns als normale Menschen, mit unserem Fleisch und Blut, mit dem, was wir sind. Er hat uns so geschaffen. Und wir alle sind letztendlich Ergebnisse unserer Gene. Natürlich sagt man, ja, es ist nicht nur die Anlage, auch die Umwelt kommt dazu. Und das stimmt natürlich, je nachdem, wie du erzogen worden bist, was du für ein Elternhaus hast, ob vielleicht bei dir zu Hause im Elternhaus auch Gottes Wort gepflegt wurde und du vielleicht mehr oder weniger christlich erzogen worden bist. Ja, möglich ist das, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht herrschen in deinem Elternhaus damals ganz andere Verhältnisse, vielleicht solltest du gesellschaftlich eine bestimmte Rolle spielen, eine gute Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Das kommt zu deinem erblichen Vermögen vielleicht noch dazu. Aber Jesus spricht dich so an, wie du bist. Auch den Petrus. Wir können den Petrus attestieren, dass er vielleicht ein besonders hemdsärmeliger Typ war. Einer mit einem großen Mundwerk, der dem Herrn nachfolgen würde. Und wenn jeder dich verleugnen wird, ich bleibe bei dir. Große Klappe. Vielleicht manchmal ein bisschen schnell weg, ein bisschen heißspornig und mit seinem Charakter vielleicht auch etwas spontan. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und der Herr gebraucht ihn genauso, wie er ist. Und er hat ja eine tolle Aufgabe für ihn. Und er versucht, ihn nicht zurechtzustutzen. Das sollten wir auch machen miteinander. Wir sollten nicht versuchen, unseren Charakter zu ändern, was sowieso schwer ist. Charakter kommt so ein bisschen von eingraviert. Das ist eben unsere Veranlagung, die uns mitgegeben worden sind. Aber es geht nicht darum, unseren Charakter zu verändern oder zu verstecken, sondern unsere Eigenschaften, unsere Charaktereigenschaften in den Dienst Gottes zu stellen. Das will Jesus bei uns erreichen. Wir gehen nochmal weiter in unserer Gliederung. Ach so, nochmal eins zurück, das hatte ich vergessen. Ja, Paulus selber spricht ja auch davon, dass er vom Mutterleibe her mit seiner Persönlichkeit von vornherein so ausgewählt worden war. Aber das so am Rande. Vielleicht nochmal weiter. Hat Petrus denn genug Liebe? Denn Jesus hat sich ja nicht entblödet, dreimal fast dieselbe Frage zu stellen. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Hast du mich doch lieb? Und Petrus ist eifrig, der versteht überhaupt nicht, was der Herr von ihm wollte. Und dahinter sagte er, ich weiß auch nicht besser, ich kann nicht mehr. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe, was soll ich denn noch dazu sagen? Und Petrus reagiert vielleicht auch schon so ein bisschen genervt oder so ein bisschen verärgert, leicht irritiert. Das ist natürlich klar. Aber Jesus wollte den Petrus auf den Zahn fühlen und fragte nicht, bist du ein guter Fischer oder Menschenfischer, sondern er fragt, hast du genug Liebe für mich? Und das ist auch für uns wichtig, ob wir Liebe haben zu unseren Geschwistern, zu unserer Gemeinde. Und du kannst noch so ein guter Bibelausleger sein oder noch so gut informiert sein durch das Wort Gottes, wenn du dazu neigst, eine rabiate Art an den Tag zu legen und vielleicht deine Gemeindegeschwister zu belehren, zu korrigieren, zu bevormunden, zu kritisieren, über das Maß hinaus, was die Bibel vielleicht auch von den Leitenden manchmal erwartet, dann hast du vielleicht nicht genug Liebe zum Herrn. Und da musst du an dir arbeiten und an dir arbeiten lassen und dir vielleicht von Gott eine andere Gesinnung schenken lassen. Und im nächsten Schritt, wir kommen so langsam auf die Zielgerade, Rudi, sehen wir, dass der Herr Jesus auch mit Petrus über sein Sterben spricht. Ich will das jetzt gar nicht so lange ausmalen, die Zeit hätten wir heute gar nicht. Aber letztendlich führt ein guter Dienst auch dazu, dass wir bereit sein müssen, für unseren Herrn zu sterben. Und das ist leicht gesagt hier in Westdeutschland. Oder in Westeuropa, hier in Deutschland, wo wir unseren Glauben frei verkündigen dürfen sollen. Das ist auf jeden Fall so und das ist noch so, ne? Dass wir auch vielleicht unschöne Dinge, die nicht dem gesellschaftlichen Zeitgeist entsprechen, immer noch aussprechen dürfen, dass wir mit unseren Leuten, mit denen wir täglich zu tun haben, darüber reden dürfen. Und deswegen dem Herrn in den Tod zu folgen, das ist leicht gesagt aus unserer Perspektive. Aber trotzdem, wenn der Herr das verlangt, und bei Petrus war es der Fall, dann müssen wir ihm folgen. Und wir folgen, das haben wir hier gelesen, indem wir nicht nur den Herrn zum Vorbild haben, sondern auch selbst ein Vorbild sind. Und wenn wir selbst ein Vorbild sind, dann werden auch andere uns folgen und uns vielleicht nachahmen. Vielleicht ist das auch gut und richtig so. In dem Fall. Ja, am Ende ist es so, wenn wir noch einmal weitergehen, ich habe das mal genannt, Konkurrenzbeziehung, wir haben das auch gelesen, dass noch ein anderer Jünger mit dazukommt, wir haben das fast überlesen. Jesus führt ein ernsthaftes Männergespräch mit Petrus und die beiden reden ernsthaft über Liebe, genug Liebe, über den Tod, über Sterben, über Hirtendienste, über Herden und Weiden. Und eigentlich sind die beiden richtig tief im Gespräch und sollten sich nicht ablenken lassen. Aber Petrus mal wieder in seiner Heißspornigkeit lässt sich irritieren, weil Johannes gerade vorbeikam. Und er weiß, Johannes, das ist auch ein Jünger, zu dem Jesus ein besonderes Verhältnis hatte. Der Jünger, den Jesus liebte. Und dem Petrus war das auch nicht entgangen. Und dann fragt er natürlich, konkurrenzbezogen, wie er jetzt gerade hier wieder denkt, ja, was ist denn jetzt mit diesem hier, wollte er sagen. Als wollte er sagen, ja, gibst du jetzt mir den Auftrag, da ist doch noch ein anderer, ist der besser oder schlechter als ich, wird der auch so sterben auf diese Art? Und Jesus gibt dann eine relativ kurze, klare, lakonische Antwort und sagt so sinngemäß, was geht dich das an? Was interessiert dich das jetzt? Wir haben über dich gesprochen, folge du mir nach. Und auch das hat eine Bedeutung für uns, weil wir natürlich auch als Hirten andere Mithirten haben, vielleicht andere Schwestern oder andere Brüder, die bestimmte Dienste auch ähnlich wie wir durchführen. Und du vergleichst dich vielleicht und sagst, naja, das macht der besser als ich oder ich mache das besser und ich habe doch viel mehr Erkenntnis und was hat er denn da jetzt zu sagen? Warum mischt die sich denn in diesen Dienst ein und ist der überhaupt geeignet? Und wir sind ja nicht frei davon. Wir sind nicht ganz frei davon. Müssen wir manchmal auf uns selber gucken. Und ich finde, das ist auch nicht schlimm, wenn wir ein gesundes, oder wenn wir voneinander lernen, weil wir von anderen auch immer mal wieder was abgucken können. Aber allzu sehr sich mit anderen zu vergleichen, kann Stolz hervorrufen, kann aber auch sein, dass du in so eine Depri reinrutschst, weil du denkst, naja, so werde ich irgendwie nie performen, wie andere das machen. Und da fehlt mir doch am Ende doch das Know-how. Auch wenn es gut ist, voneinander zu lernen, darf man sowas nicht zum Exzess treiben. Denn die Herde, die du betreust, gehört dem Herrn Jesus. Und du bist eine der Mithirten und du hast deinen eigenen Dienst vor Gott zu machen. Und dort stehst du mit deiner Persönlichkeit und mit deiner geistlichen Erfahrung. Und was andere machen, geht Gott in erster Linie und geht den Herrn in erster Linie was an. Ja. Hör auf zu vergleichen. Im allerletzten Punkt geht es um die Ergebnisse und die Konsequenzen, die man daraus ziehen kann. Und die Frage, hat das jetzt was gebracht? Und wir sehen schon, dass das was gebracht hat. Denn ich glaube, dass Petrus genügend Liebe hatte. Darauf kam es an. Und wenn wir sehen, wie schon kurze Zeit später, du musst deine Bibel nur ein, zweimal umblättern, Apostelgeschichte 2, siehst du, wie Petrus wahnsinnig gut zugerüstet ist. Er hat das Volk Israel vor sich. Die waren als Touristen damals in Jerusalem, wo Petrus auch unterwegs war. Als Touristen haben sie dort Opferdienste gebracht und haben sich die Stadt angeguckt bei der Gelegenheit. Und er spricht zu dem Volk. Und er macht das Volk erstmal fertig und unterstellt ihnen, dass sie kollektiv die Schuld hatten als Juden, dass sie Jesus gekreuzigt haben würden. So cool ist er dann doch, dass er das allen Leuten mitteilt. Und wie er dann argumentiert und wie er auch aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, dann Beweise hervorholt, um das Volk der Juden, die ihm zuhörten, zu überzeugen. Und am Ende haben sich, glaube ich, mindestens 3000 Leute bekehrt, sind dem Herrn nachgefolgt. Eigentlich hat das schon was gebracht, dieses Männergespräch zwischen Petrus und seinem Herrn. Und auch wenn wir, du hast es vorgelesen aus dem ersten Brief, das ist so ausdrucksstark und voller Weisheit. Man glaubt es gar nicht, dass es der heißspornige Petrus ist, der zu solchen Worten fähig war. Und dann am Ende die Schlussfolgerung, die du vielleicht selber daraus ziehst. Ich habe das hier auf dem nächsten Chart, Rudi, nochmal zusammengefasst. Vielleicht bist du auch manchmal nicht so gut drauf oder auch enttäuscht darüber, dass deine Schafe vielleicht nicht so wollen, wie du selber willst. Und trotzdem geht es darum, weiterzumachen in dem Dienst, zu dem der Herr Jesus dich berufen hat und nicht aufzugeben. Und dir klarzumachen, die Leute sind einfach verschieden und ich bin nicht jedermanns Darling. Und andere Leute neben mir machen das vielleicht besser als ich oder sind eher geeignet für diesen Dienst. Und trotzdem weiterzumachen und nicht aufzugeben und dich für deine Gemeinde einzusetzen. Dazu möchte ich dich motivieren und dir einfach die Frage stellen, ob du bereit bist für diesen Dienst und dich immer wieder von Gott motivieren zu lassen, dabei zu bleiben. Amen.